Okay, dann heute Abend werden wir weitermachen mit ein paar Schritten in unseren Seligpreisungen. Schlag bitte auf Matthäus Kapitel 5. Matthäus Kapitel 5, wo wir gestern begonnen haben. Darum, um glücklich zu werden, als Christ in Christus. Und Jesus fängt damit an, dass er in Vers 3 sagt: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Der erste Schritt zum Glück, haben wir gestern gesagt, ist, dass ein Mensch erkennt: Ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Ich brauche jemand, der mich rettet. Ich kann es nicht und ich bin es nicht. Diese Erkenntnis, die ist nicht einfach, auch als Christ immer wieder zu erkennen. Ich habe wieder versagt. Und wisst ihr, es ist eigentlich, ich habe gestern noch mit dem Klaus gesprochen darüber, es ist eine Sache, einen Fehler zuzugeben, es ist eine ganz andere Sache, zu bekennen, ich bin ein Sünder. Wenn du nämlich einen Fehler zugibst, wenn du sagst, ich habe gestern gesündigt, ich habe irgendwas, ich habe eine Schokolade gestohlen, ich habe einen Fehler gemacht, das macht es sogar noch schön. Weil dann sagen die anderen Menschen, Mensch, der kann wenigstens zugeben, dass er Fehler macht. Fehler zugeben macht einen Menschen schön. Sünde bekennen macht einen Menschen hässlich. Wenn ich bekenne, ich bin ein Dieb, darum habe ich gestohlen. Wenn ich bekenne, ich bin arrogant, weil ich habe das und das zu dem Menschen gesagt. Nicht, ich habe einen Fehler gemacht, sondern ich bin arrogant an und für sich. Das macht mich nicht schön, sondern hässlich. Und wisst ihr, Gott geht es darum, dass wir erkennen, dass wir Sünder sind. Nicht nur Fehler begangen zu haben, sondern ich bin von Grund auf einfach ein unmöglicher Mensch. Und von, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber von mir, ich kann unmöglich was anderes sagen, sonst würde ich lügen. Ich bin kein guter Mensch, ich bin kein lieber Christ, ich bin ganz anders. Das Einzige, was gut ist, in und an mir, ist nur Christus selber. Nicht meine Person. Und das ist das Erste, was Jesus gesagt hat. Glückselig sind die Armen im Geist. Die erkennen, ich bin bankrott. Der zweite Schritt zum Glück ist Vers 4, wo Jesus sagt, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Oder glückselig sind die Leidtragen. Das sind, Jesus sagt, glückselig sind die, die eingesehen haben, sie sind bankrott und denen es dann leid tun, die Buße tun. Umkehren, sich bekehren, das heißt eine Kehrtwendung machen. Und das ist meine Reaktion. Wir haben gesagt, es gibt zwei. Ich kann es entweder verduschen und so tun, als hätte ich keine Probleme. Oder ich kann es offen zugeben und damit zu Gott kommen. Übrigens, das ist das unheimliche Vorrecht, das wir im Christentum haben, dass wir Vergebung der Sünden haben und unsere Sünden zugeben können. Das haben die Moslems zum Beispiel nicht. Ein Moslem muss immer so tun, als wäre er möglichst fromm. Denn es gibt im Islam keine Vergebung, weil es kein Kreuz gibt. Und wir könnten auch, wäre ganz interessant, über andere Religionen sprechen. Man kann das Christentum mit anderen Religionen nicht vergleichen. Es ist wie Tag und Nacht, wenn man sich einmal ein bisschen damit beschäftigt. Gerade in England habe ich jetzt einen kennengelernt, der aus der Sekte von einem Sikh kommt. Kennt ihr die Sikh? S-I-K-H. Seine Sekte kommt aus dem Hinduismus. Und in London gibt es viele von denen, die haben immer so orangefarbene Gewänder, gelbe Gewänder, ganz lange Haare, die dürfen sich die Haare nicht scheinen, nie was gehört von denen, ist ja egal. jeden Fall war es mich fasziniert, es einen Menschen kennenzulernen, der drinnen war oder ist, weil man dann wirkliche Informationen bekommt. Und wenn man mal informiert wird und hört, was die eigentlich glauben, muss man sich wirklich fragen, die sind wirklich verführt, dass ich so etwas glauben kann. Aber das ist nicht, ich möchte nicht darüber heute Abend sprechen, sondern mit uns weitergehen in den Vers 5, der dritte Schritt zum Glück. Wie ein Mensch glücklich wird. Übrigens, wenn ich sage glücklich sein, dann meine ich nicht, das ist, glaube ich, nicht unser Ziel, dass wir immer happy sind. Das ist das Ziel der Welt, ist auch teilweise unser Ziel und das ist legitim. Aber unter Glück verstehe ich viel mehr, nämlich die Erfüllung eines Lebens. Und ein erfülltes Leben ist nicht unbedingt ein einfaches Leben. Ich glaube, das wissen wir alle auch bereits. Aber was wir suchen, und ich glaube, das suchen wir auch, ist ein erfülltes Leben. Nicht ein Leben an der Oberfläche, wo es mir nicht schlecht geht. Das ist kein erfülltes Leben. Das wissen wir selber, glaube ich, schon gut genug. Also Vers 5 sagt Jesus, den dritten Schritt zum Glück, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die Sanftmütigen. Sanftmut hat übrigens nichts mit Schwachheit zu tun, sondern sanftmütig heißt in der Definition, den Mut haben, sanft zu sein. Sanftmütig. Den Mut haben, sanft zu sein. Wenn ein Mensch sanftmütig ist, ist er ein mutiger Mensch, weil er den Mut hat, sanft zu sein. Ein anderes Wort wäre, demütig zu sein. Das ist das Gegenteil vom Stolz. Oder sanftmütig kann man auch beschreiben als untergeben zu sein. Das Gegenteil von überheblich, sondern untergeben zu sein. Nun, was heißt das jetzt im Kontext? Nämlich, nachdem ich meine geistliche Armut erkannt habe, nachdem dieser Zustand mir leid tut, nachdem ich dann vom Heiligen Geist getröstet wurde, haben wir gestern gelesen, nachdem ich diese Dinge getan habe, das ist der dritte Schritt zum Glück, unterwerfe ich mich nun sanftmütig, demütig der Führung Gottes. Nachdem ich erkannt habe, ich bin bankrott, ich bin kein guter Mensch, nachdem mir dieser Zustand leid tut, ich Buße tue, ich dann getröstet werde vom Heiligen Geist, der nächste Schritt ist, dass ich mich sanftmütig der Führung, der Leitung Gottes unterwerfe. Dabei möchte ich vielleicht etwas kurz ausziehen, weil ich glaube, das ist oftmals missverstanden. Nämlich, der Unterschied zwischen der objektiven Herrschaft Christi und der subjektiven Herrschaft Jesu Christi. Wir haben gesagt, der nächste Schritt ist glückselig die Sanftmütigen, die sich der Herrschaft Gottes unterordnen. Nun, es gibt eine objektive Herrschaft Jesu Christi und es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen als Christen und das in Liebe anderen Menschen weitersagen. Nämlich, die objektive Herrschaft Jesu Christi, ich werde euch dann sagen, was ich damit meine genau, das ist eine unumstößliche Tatsache. Jesus Christus heute, was haben wir heute? 23.03.95, Jesus Christus ist Herrscher und König der Könige. Auf dieser Welt, unter der Erde und im Himmel, überall. Jesus ist Herrscher, ob wir das wollen oder nicht, ob wir daran glauben oder nicht, das ist absolut irrelevant. Er ist es. In Philipper Kapitel 2, ich lese euch da nur zwei Verse vor, die kennt ihr wahrscheinlich. In Philipper und Kapitel 2, Verse 9, ich glaube bis 11 ist es. Philipper 2 und die Verse 9 bis 11. Ja, genau. Das ist die schöne Passage, wo von Christus alleine die Rede ist, wo steht, er hat es nicht geraubt gehalten, Gott gleich zu sein, er machte sich selber zu nichts, ging bis zum Tod am Kreuz und so weiter. Und dann steht im Vers 9, darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Das ist wichtig zu erkennen. Eines Tages werden sich alle Knie vor Jesus beugen. Es kommt der Tag, und ich glaube, es dauert nicht sehr lange, da wird jede Zunge bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und es steht hier im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Das heißt, die himmlischen Gestalten, die Engel, auf der Erde Menschen und unter der Erde auch die Dämonen. Alle werden vor Christus auf die Knie fallen und bekennen, du bist Herr. Es ist nun ganz egal, ob du Atheist, Moslem, Hindu, Christ oder sonst irgendwas bist, das spielt gar keine Rolle. Es spielt auch keine Tatsache, ob du an Jesus geglaubt hast, ob du Jesus magst oder nicht, ob du die Christen verfolgt hast oder nicht. Alle, ohne Ausnahme, werden auf den Knien liegen und Jesus und bekennen, dass Jesus der Herr ist. Wisst ihr, manchmal hört man von jungen Christen, und ich freue mich immer von Herzen über Zeugnisse. Wenn ein junger Christ ein Zeugnis gibt, gerade war vor, ist schon wieder ein paar Monate aus dem Schloss Klaus, bei einer Jugendfreizeit gesprochen, kamen einige zum Glauben und haben Zeugnis gegeben. Wenn so ein 12-jähriges Mädchen erzählt, wie sie Jesus angenommen hat, da kommen mir die Tränen. Das ist so, einfach so was Herrliches, sein Zeugnis zu hören. Aber ich höre manchmal, wo zum Beispiel junge Leute sagen, ja, als ich 12 Jahre alt war, habe ich Jesus als meinen Retter angenommen. Als ich dann 18 Jahre alt war, habe ich Jesus als meinen Herrn angenommen. Hast du das schon mal gehört auch? Also vielleicht mal. Was sie damit sagen wollen ist, als ich 12 war, habe ich gebetet, vergib mir meine Schuld, aber ich habe nicht richtig erkannt, was es bedeutet. Und jetzt, wo ich älter bin, habe ich erkannt, was es eigentlich umfasst, Christ zu sein. Und ich freue mich von Herzen darüber. Nur, kein Mensch macht Jesus zu seinem Herrn. Jesus ist Herr. Du musst ihn nicht zum Herrn machen. Er war es immer, ist es und wird es immer bleiben. Wisst ihr, das ist, wie ich nehme immer das Beispiel, wenn du in Österreich auf der Bundesstraße, da darfst du nur 100 fahren. Und auf der Autobahn 130. In Deutschland, die dürfte fahren wie die Wahnsinnigen. Da macht keiner was. Bei uns, wir haben 130 Limit. Ich fahre übrigens gerne in Deutschland. Das macht Spaß. Man kann man sich selber fahren, wenn man will. Zumindest auf der Autobahn. Und wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn in Österreich fahre, und ich bin schon öfter erwischt worden, gar nicht so bewusst. Ich höre eine Kassette oder was, und dann sieht man die Blitzlichter, die kennen die ja. Und dann bremst man auch, dann ist es schon zu spät. Gerade vor ein paar Tagen eine schlimme Buße bekommen, aber auf jeden Fall, wenn ich auf der Autobahn in Österreich 180 fahre und dann kommt da hinten die Blaulichter, das kennt ihr auch, und dann fährt man ran, nicht zu schnell bremsen, nur langsam, damit es nicht zu abrupt aussieht. So. Auf jeden Fall, und dann kommt der Polizist und sagt, wissen Sie, dass Sie zu schnell gefahren sind? Und ich muss dann meistens ganz ehrlich sagen, nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe nicht auf dem Dach, ich kann mir es denken, aber ich weiß es nicht. Dann sagt er, ja, du bist zu schnell gefahren, nämlich 180. Dann sagt er, weißt du auch, dass das strafbar ist, dass du in Österreich nur 130 fahren darfst. Ich könnte sagen, ja, weiß ich auch nicht. Wenn du zum Beispiel von Deutschland oder Holland kommst, vielleicht weißt du das gar nicht, dass du in Österreich nur 130 fahren darfst. Sagst du, nein, ich habe keine Ahnung. Dann wird der Polizist sagen, ja, wir haben Schilder, da steht nämlich drauf. Und dann wird sich der Polizist fragen, weißt du auch, dass du Strafe bezahlen musst? Dann kannst du sagen, na, bei uns in Deutschland, wir müssen das nicht tun, da auf der Autobahn, aber dann sagt der Polizist, ja, du musst Strafe bezahlen. Und dann kannst du sagen, ja, wer macht so ein blödes Gesetz, dass man hier nur 130 fahren darf? Die Straße ist so breit, kein einziges Auto weit und breit, von mir aus abends oder nachts, ich kann 200 fahren hier, ich kann es dir zeigen, mein Auto geht so schnell. Und dann wirst du sagen, ja, wer macht so ein Gesetz? Dann wird der Polizist sagen, ja, bei uns die Regierung halt. Dann sagst du, wer ist die Regierung? Dann muss er sagen, ja, der Franitzky, der ist momentan Bundeskanzler, der Franitzky in Österreich. Und dann kannst du sagen, ja, dann ist alles okay. Erstens, den Franitzky kann ich absolut nicht leiden. Ich habe ihn auch nicht gewählt. Der ist mir sowieso unsympathisch und was der sagt, ist mir komplett egal. Wenn der am Radio ist, drehe ich ihn ab. Wenn er am Fernsehen ist, drehe ich ihn auch und dann schalte ich auf ein anderes Programm. Also wenn der Franitzky das macht, dann tschüss Polizist, bis zum nächsten Mal. Dann wird der Polizist sagen, mein lieber Mann oder meine liebe Frau, ob du den Franitzky magst oder nicht, ob du den Franitzky gewählt hast oder nicht, ob du den Fernseher anlässt oder ausmerkst, wenn sie auf den Bildschirm kommen. Das ist mir ziemlich egal. Du bist zu schnell gefahren, wir haben das Gesetz und du bezahlst jetzt die Strafe. Und du wirst sie bezahlen, und ich auch. Und wenn wir nicht bezahlen, gehen wir ins Gefängnis. Und wir werden ins Gefängnis gehen. Wisst ihr, genau dasselbe ist es vor Gott. Ob ein Mensch nun an Jesus glaubt oder nicht, ob er ihn annimmt oder nicht, ob er ihn ernst nimmt oder nicht, das ist nicht die Frage. Die Frage ist Jesus der Herr oder nicht? Charles Price, ein guter Freund, der ist der Bibelschulleiter in England, und der hat öfter in so Coffee Shop Evangelism, das ist auf Englisch, Kaffeebar oder was, da spielen Country-Musik oder was, und dann steht ein Prediger 5 Minuten auf und sagt kurz was, dann setzt er sich wieder hin und der andere spielt wieder mit der Gitarre weiter. Und der Charles hat das da 5 Tage gemacht in einem Coffeeshop da in Schottland, glaube ich. Und am Ende von den 5 Tagen ist er an der Bar gestanden und da waren 3 Jungs. Und die Jungs sind jeden Tag gekommen und Charles hat gesagt, ihr seid jeden Tag hier gewesen. Was denkt ihr euch so? Was sind eure Gedanken zu denen? Da haben die Jungs gesagt, weißt du was, Charles, was du gesagt hast, hat uns überhaupt nicht interessiert. Kaffee ist billig und die Mädchen sind ganz nett hier. Das einzige Grund, warum wir kamen, was du da zusammen schwafelst, kannst du dir behalten. Und dann hat der Charles ihn erklärt, ein bisschen länger als ich es jetzt sage natürlich, hat er gesagt, liebe Jungs, wisst ihr, es ist nämlich so, ob ihr jetzt das als Quatsch haltet oder nicht, ob ihr daran glaubt oder nicht, das ist nicht so sehr die Frage. Die Frage ist Jesus Christus wirklich der Herr? Und wenn er es ist, dann habt ihr Probleme. Und dann hat ein Junge zum Charles gesagt, weißt du was, bevor ich mich vor Jesus beuge, muss er mir das Genick brechen. Und Charles hat gesagt, ja, es tut mir leid, dir das zu sagen, aber wenn es so ist in dem Fall, wird er dir das Genick brechen. Denn jede Zunge wird bekennen, dass Christus der Herr ist. Jedes Knie wird sich vor Christus beugen. Und eine Woche später kam der Junge zum Glauben an den Herrn Jesus Christus, was eine schöne Sache ist. Aber wisst ihr, es ist wichtig für uns zu verstehen, wir verkündigen nicht irgendeinen Glauben, den wir haben, woran wir glauben. Wir verkündigen den Herrn Jesus Christus, welcher Herr und Gott und König ist, seit 2000 Jahren. Ob den Menschen das nun gefällt, ob es dir selber gefällt oder nicht, das ist irrelevant. Tatsache ist, er ist Herr. Und wenn er Herr ist, dann tun wir gut daran, uns um diesen Herrn zu kümmern. Denn dann sind wir verantwortlich jemand gegenüber. Das ist, warum in allen Religionen, oder in den meisten Religionen, auch im Christentum, wenn nicht Christus lebendig ist, wir lieber einen distanten Gott haben. Frag irgendeinen Menschen, ob er an Gott glaubt. Die meisten Menschen, jetzt ist es ja wieder in mit New Age, die meisten Menschen glauben an Gott. Dann fragst du sie, wer ist dein Gott? Dann wird er sagen, keine Ahnung, der ist ja so weit weg. Und die Menschen wollen einen Gott, der weit weg ist. Weil wenn er weit weg ist, der ist so groß, der ist so mächtig, dass alle sagen, dass Gott ist groß, Gott ist mächtig. Ich bin das kleine Würmchen hier auf Erden. Das machen sie ganz demütig. Aber was man im Prinzip sagt, ist das. Gott ist so weit weg, ich bin so ein armes Würmchen, wir haben nichts gemeinsam und darum kann ich tun und lassen, was ich will. Eigentlich einen persönlichen Gott, der in unser Leben hineinkommt, wollen wir eigentlich gar nicht so. Weil dann sind wir dauernd jemand verantwortlich. Weil wir sagen oft, wenn zum Beispiel da betet ein manchmal habe ich das gehört, da betet ein, sagt man, du weißt ja, ich habe heute Kopfweh und hilf mir bitte, das Kopfweh zu lindern oder so weiter. Früher, weißt du was, wenn das jemand gebetet hat, ich gedacht, das ist ein Schraube locker. Was interessiert denn Gott, ob der ein bisschen Kopfweh hat oder nicht? Aber weißt du was? Ich finde das sehr gut. Ich habe gelernt, dass das eigentlich ist, was Gott möchte. Nämlich Gott ist uns so nahe. Gott möchte so ein persönliches Verhältnis mit uns haben, dass er ihn sehr wohl interessiert, auch wenn ich Kopfweh habe. Ich möchte da nicht eine große Geschichte draus machen, aber sag Gott alle Kleinigkeiten, nämlich so einen Gott haben wir, der sich um uns kümmert, dem wir nicht egal sind, der nicht irgendwo da oben ist und nicht das Würmchen auf der Erde. Das ist die objektive Herrschaft Gottes. Nun gibt es noch die subjektive Herrschaft Gottes in seinen Geschöpfen. Und das ist die freiwillige Unterwerfung eines Geschöpfes unter seinem Schöpfer. Gott hat alles vorbereitet, um Gemeinschaft mit dir und mir, mit seinen Geschöpfen haben zu können. Aber da er uns lieben will, hat er uns etwas ganz Wertvolles gegeben, nämlich den freien Willen. Gott will dein Ja. Das ist auch der Grund, warum Gott im Garten von Eden den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen hineinstellen musste. Weißt du, oftmals, ich habe mich selbst oft gefragt, und die Frage bekomme ich oft, warum hat Gott den Baum mit den komischen Früchten dahingestellt? Wenn der Baum nicht da gestanden wäre, hätte Adam und Eva den sowieso nicht essen können und das ganze Dilemma, das ganze Buch hier wäre unter Spaß geblieben. Jesus hätte nicht sterben müssen, nicht auferstehen müssen und so weiter. Aber wisst ihr, Gott musste den Baum hineinstellen. Denn er musste dem Menschen Adam und Eva die freiwillige Wahl geben, ob sie mit ihm leben möchten oder nicht. Hätte Gott das nicht getan, wäre Adam und Eva nichts anderes als ein Tier, welche gar nichts anderes können als gehorchen. Diese Uhr zum Beispiel, ich habe sie eigentlich von meiner Mutter bekommen, aber die hat jemand gemacht. Und die Uhr, ich kann euch sagen, die funktioniert tatsächlich so, wie ich möchte. Jeden Tag, jede Sekunde. Und die stimmt übrigens ganz genau, ist meine erste, die das macht. Die macht genau das, was ich sage, aber ich habe keine Liebesbeziehung mit ihr. Sie hat gar keine Wahl. Als ich die Uhr kaufte, das war etwas anders, als ich meine Frau heiratete. Das war ein kleiner Unterschied. Nämlich, zu Hannelore konnte ich nicht sagen, Hannelore, ich liebe dich und du gefällst mir, ich möchte dich heiraten, morgen 3 Uhr Nachmittag mach dich fertig, kauf mir ein paar nette Kleider und dann werden wir heiraten und zusammenleben. Okay? Also wir treffen uns vor der Kirche. So ging das nicht. Ich konnte sie zwar sagen, dass ich sie liebe, dass ich sie heiraten möchte, aber ich musste warten, bis sie sagt, ja, ich möchte dich auch heiraten. Nur dann kann jemals eine Beziehung entstehen. Darum musste Gott diesen Baum der Erkenntnis von Guten und Bösen in den Garten hineinstellen, sonst hätte von Anfang an nie eine Beziehung zustande kommen können. Nicht, dass sie hätten essen müssen, das war ihre freiwillige Entscheidung. Aber indem Gott die Möglichkeit geschenkt hat, hatte der Mensch die moralische Entscheidung, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Bewusst. Und darum ging es Gott. Und Gott sehnt sich danach, in Gemeinschaft mit dir, mit mir, mit jedem Menschen zu leben. Und Gott wartet bei manchen Menschen 10, 20, 30, 40, 50 Jahre und bei manchen Menschen leider vergeblich. Was heißt es? Ja, ganz kurz, ich möchte was sagen, gerade weil du vorhin auch erwähnt hast, deine Freundin in Holland oder das Mädchen, das vor einem Jahr sich angeblich bekehrt hat und wo jetzt nichts mehr von ihr übrig ist, wo sie wieder in der Welt ist, ein normales Leben lebt. Wir alle kennen wahrscheinlich Beispiele von da heraus. Aber wisst ihr, ich habe auch schon öfter gehört, genauso wie ich euch vorhin gesagt habe, als ich 12 Jahre habe ich Jesus als Retter angenommen, als ich 18 war, habe ich ihn als meinen Herrn und König angenommen. Und das sagt auch gleichzeitig, als ob es zwei verschiedene Arten von Christen geben. Da gibt es einmal die normalen Christen, wenn man sie so nennen möchte, die Jesus als ihren Retter annehmen, aber das Leben ist eigentlich stinklangweilig, aber ich komme mal in den Himmel, weil er hat mir ja die Sünden vergeben. Sie sind angeblich in der Mehrzahl. Und zum anderen gibt es dann die Superchristen, die Jesus nicht nur als Retter angenommen haben, sondern auch als Herrn. Und also, wenn du Missionar werden möchtest, dann musst du das unbedingt tun, oder wenn du Pfarrer werden möchtest, oder wenn dir das normale Christenleben zu langweilig ist, dann musst du Jesus als Herrn annehmen. So kommt es manchmal rüber, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Wenn der ein oder andere von euch das auch glaubt, darf ich dir Neuigkeiten berichten. Nämlich, Jesus kam nicht in die Welt, um Sünden zu vergeben. Das ist nicht der Grund, warum Jesus kam. Er kam nicht, um Menschen Sünden zu vergeben. Denn dann hätte Jesus nicht auferstehen brauchen. Für die Sünden hatte er am Kreuz bezahlt. Dann hätte er im Grab bleiben können, weil für die Sünden war bereits bezahlt. Der Grund seines Kommens war nicht die Sünden vergeben. Zum Zweiten, Jesus kam auch nicht, um uns ewiges Leben zu geben, um uns in den Himmel zu bringen einmal. Ich habe einen Kommentar gelesen, ich habe vergessen, wie der heißt, aber der ist wesentlich klüger als ich, und der hat, was nicht so schwierig ist, aber der hat auf jeden Fall die Evangelien ganz genau durchstudiert und hat gesagt, es ist nicht eine Stelle in dem Evangelium, wo der Grund des Kommens Jesu auf diese Welt wäre, uns in den Himmel zu bringen. Steht nie in den Evangelien. Natürlich, wir kommen in den Himmel. Natürlich, wir haben Sündenvergebung, das stimmt. Aber dafür kam Jesus nicht. Wozu kam Jesus? Wisst ihr, wozu Jesus kam? Nämlich, um uns Leben zu geben. Um uns das Leben zurückzugeben, was wir im Garten von Eden verloren haben. Erinnert euch, Gott hat gesagt zu Adam und Eva, an dem Tag, wo ihr von der Frucht esset, werdet ihr des Todes sterben. Ihr wisst, ihr seid nicht gestorben. Was ist gestorben? Der Geist ist gestorben, nämlich der Geist Gottes ist aus dem Menschen ausgezogen. Und Jesus kam, um diesen Geist Gottes wieder in den Menschen hineinzugeben, um dich und mich wieder komplett zu machen. Damit wir wieder aus Körper, Seele und einem gotterfüllten Geist bestehen. Und es ist auch sehr interessant, jeder Mensch, der Jesus nicht kennt, hat ein Vakuum in sich drinnen. Das weißt du auch. Schau dir dein Leben an, schau dir das Leben der Welt an. Alle laufen rum wie verrückt, um ihr Leben zu erfüllen. Da ist ein Vakuum, das möchte gefüllt werden. Und erst wenn in Christus ein Mensch zur Ruhe kommt, dann ist dieser Hunger gestillt. In Römer Kapitel 14 haben wir den Grund des Kommens Jesu Christi definiert. Römer Kapitel 14 und Vers 9. Hier haben wir den Grund, warum Jesus auf diese Welt kam. Warum er gestorben, auferstanden und so weiter ist. Römer Kapitel 14, Vers 9. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden. Oder dazu oder aus diesem Grund ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, nämlich, dass er herrsche, sowohl über Tote als auch Lebendige. Der Grund, warum Jesus gestorben und auferstanden ist, ist, damit er wieder der Herr sein kann, herrschen kann im Leben eines Menschen. Ja?
Jeden Abend im Vers aufgedacht haben, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, dass das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden.
Mhm. Also, sondern das ewige Leben haben.
Also diese Rettung, die steht halt also auch ganz deutlich im Vordergrund, im Sinne Gottes.
Mhm. Was bedeutet Rettung?
Ja, nur du hast vorhin Rettung ausdrücklich aufgeschlossen.
Diese Idee haben wir in der Bibel nicht. Sondern Christus kam, damit wir Leben haben und das Leben im Überfluss haben. Dass er eine Quelle des lebendigen Wassers ist in uns und durch uns. Das ist Leben, das ist gerettet werden vom Tod ins Leben. Aber wenn man Rettung so versteht, dass man aus der Hölle rausgerissen wird und in den Himmel reingerissen wird und zwischendurch schaut, dass es zurecht kommt, dann ist Rettung falsch verstanden und dafür ist Jesus nicht gekommen. Ja? Aber wir werden noch, das ist eine gute Frage, ich danke dir dafür. Ich möchte euch nämlich jetzt noch ein Beispiel zeigen, was Jesus unter Rettung versteht. Schlagt auf Markus Kapitel 10. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zwischendurch, fragt gerne. Ich bin dankbar dafür. Wir sind ja für euch und wegen euch da. Nicht damit wir euch Vorträge halten, sondern damit wir gemeinsam Christus besser kennenlernen. Und wenn ihr Fragen und Anliegen habt, bitte fühlt euch ganz frei, das zu tun. Gell? In Markus Kapitel 10 und Vers 17, das ist die Geschichte vom reichen Jüngling. Im Lukas Evangelium wird er auch ein Oberster genannt. Also der Jüngling, nur ein ganz ein bisschen der Geschichte, damit wir den Kontext verstehen. Der Jüngling, der hatte alles. Er war jung. Wir alle wollen jung sein. Alle Menschen wollen jung sein. Normalerweise ich eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, wenn ich 80 bin, alles hinter mir habe. Aber ab und zu ist es auch schön, jung zu sein. Aber im Großen und Ganzen ist es doch schön, jung zu sein, wenn man ehrlich ist. Dann, er war reich. Das ist auch schön, reich zu sein. Und er war ein Oberster. Das heißt, er hatte Leute unter sich. Also er hatte ziemlich alles, wonach Menschen trachten. Leute unter sich, er war reich und er war jung. Und jetzt, der reiche Jüngling hat aber ein Problem gehabt. Er hat gesagt, wenn ich morgen einen Kamelunfall habe oder sonst was, damals hatten wir keine Autos, dann bin ich weder jung, noch reich, noch ein Oberster, dann bin ich nur noch tot. Und dann hat er gehört, da gibt es einen Jesus Christus und der wandert durchs Land und der verkauft ewiges Leben. Bei dem bekommt man ewiges Leben. Und der Jüngling hat sich gedacht, das ist das, was ich noch brauche. Jung bin ich, reich bin ich, Oberster bin ich. Wenn ich jetzt noch ewiges Leben habe, dann habe ich alles, was ich überhaupt will. Und dem Jungen, den reichen Jüngling, den war es wirklich ernst. Lesen wir da in Markus Kapitel 10 und Vers 17. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Also dem war es wirklich ernst. Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer nur einer Gott. Das wäre wieder ein Kapitel für sich. Vers 19, sagt Jesus zu ihm, die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, das ist ein schöner Satz, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig weg denn er hatte viele Güter. Und soweit wir wissen vom Wort, ließ Jesus diesen reichen Jüngling in die ewige Verdammnis, in die Hölle gehen. Wir hören nichts mehr von ihm. Muss nicht sein, aber kann sein. Er hat ihn gehen lassen. Und wisst ihr, was das, warum Jesus das getan hat? Nicht, weil Jesus das Geld unbedingt brauchte. Jesus hat alles Geld der Welt. Aber weißt du, er hat gesehen, dieser Jüngling, sein Gott, sein Herr, werde ich nicht sein, auch wenn ich ein ewiges Leben lebe. Denn sein Herr ist sein Geld. Und darum hat er zu ihm gesagt, eins fehlt dir noch. Nimm dein Geld, gib das ganze Geld den Armen und dann komm und folge mir nach. Und da war der Jüngling entsetzt über das Wort Jesu und ging traurig weg. Und soweit wir wissen, in die ewige Getrenntsein, in das ewige Getrenntsein von Gott. Warum ist Jesus nicht nachgelaufen und hat gesagt, ah, gib mir das die Hälfte vom Geld, dann wir machen einen Handel? Nein. Denn Jesus geht es entweder um nichts oder um alles. Wisst ihr, ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, wie wir Jesus Christus weitersagen. Und manchmal in Evangelisationen bin ich nicht sehr glücklich, was da vor sich geht, weil es wird manchmal gesagt, ah, willst du Sünden vergeben, willst du ewiges Leben? Gut, komm zu Jesus, der gibt dir das. Steht nicht in der Bibel. Jesus hat es auf jeden Fall nicht gesagt. Und wisst ihr, manchmal wird das Evangelium angeboten wie eine Bulize zum Ankreuzen. Dann wird gesagt, möchtest du Sündenvergebung? Ja oder nein? Oh ja, das möchte ich schön. Möchtest du ewiges Leben in den Himmel kommen? Ja, gute Idee, ja. Möchtest du, dass ich bestimme, wenn du einmal heiratest? Dann sagen, da schaue ich lieber selber, Gott, das kannst du vergessen. Ich kümmere mich selber drum, nein. Dann kann Gott noch fragen, möchtest du auch, dass ich ab heute bestimme, wie du dein Geld verwendest, wenn du es gibst und so weiter? Dann sagen, ich kenne mich da selber ganz gut aus und wer weiß, was du damit machst. Nein, das mache ich auch selber. Und dann fragt Gott noch, es kann sein, dass wenn ich in dein Leben komme, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, werden Dinge geschehen in deinem Leben, die du nicht selbst nicht tun kannst. Und dann wirst du ankreuzen, ja, okay, aber keine komischen Sachen, ich möchte alles normal leben und so weiter. Zum Jüngling hat Jesus das nicht gesagt. Und wisst ihr, ich betone das deshalb, weil, glaube ich, heute oftmals ein billiges Evangelium gepredigt wird, das es nicht gibt. Und dann sind Evangelisationen mit 14, 15-Jährigen und dann kommen 200 zum Glauben und nach einem Jahr sind vielleicht noch 5 übrig geblieben. Und dann fragt man sich, hat der seine Errettung verloren? Nein, der hat sie nicht verloren. Der hat sie nie gehabt. Wisst ihr, im ersten Johannesbrief steht, sie sind von uns ausgegangen, aber sie haben nie zu uns gehört. 1. Johannes 2. Und ich glaube, wenn man Menschen anschaut, die sich angeblich einmal bekehrt haben, aber wo absolut nichts übrig ist, ist die Frage nicht so sehr, kann man theologisch gesehen die Errettung verlieren? Ich glaube, das nehme ich nicht. Die Frage ist vielmehr, hat der jemals Jesus gekannt? Auf welcher Basis hat er Jesus angenommen? Nur um seine Sünden vergeben zu haben? Dann kommt Jesus leider nicht. Oder Gott sei Dank. Denn Gott möchte nicht nur deine Sünden, er möchte nämlich dich und mich. Ja? Richtig, richtig. Ja, nur zum Beispiel im Hebräer 6, das hat nichts mit der Rettung zu tun, sondern mit Buße. Hebräer 6, wenn du das liest, ja, muss halt Bibelschule kommen, gell? Da behandeln wir das ausführlich. Aber im Hebräer 6, ich lese nur den Vers vor, das ist der Prototypverse, diejenigen, die das Glauben immer verwenden. Da steht 6 Vers 4, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, die himmlischen Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das Wort, gute Wort Gottes und die Kräfte des Zukunftszeichens also geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. Wo zu erneuern? Zur Errettung oder zur Buße? Nämlich zur Buße, nicht zur Errettung. Ein Mensch kann die Buße verlieren, aber nicht die Errettung. Das würde zu weit weitergehen. Ich könnte euch das zeigen aus dem Wort. Ich möchte nur sagen, es hat nichts mit der Errettung. Weißt du, warum man die Errettung nicht verlieren kann? Das versteht man dann, wenn man verstanden hat, was eigentlich geschieht, wenn ein Mensch wiedergeboren wird. Was geschieht, wenn ein Mensch wiedergeboren wird von Gott? Wie das Wort schon sagt. Er wird geboren. Er wird von Neuem geboren. Zum Beispiel beim Lukas, jetzt diese, beide sind geboren, jetzt sind sie 3 und 4 Jahre alt. Und der Lukas entschließt sich, weißt du was, ich möchte ungeboren sein ab heute. Es ist technisch gar nicht möglich, denn er ist geboren. Er kann zwar seine Mutter verleugnen, aber er kann sich nicht ungeboren machen. Du kannst zwar auch als Christ Christus verleugnen, du kannst ein Leben führen, als ob du Christus nicht kennen würdest. Und ich weiß, wie das geht, denn ich habe es selber fast 10 Jahre lang gemacht, als Christ, so gelebt, teilweise wie der Teufel. Und das kannst du tun, leider. Aber Jesus jeden Tag in der Früh hat mir auf die Schulter geklopft, hat gesagt, guten Morgen, Herr Peter, ich bin immer noch hier. Ich habe gesagt, ich weiß, aber heute interessierst du mich nicht. Ich gehe mein Leben. Und das kannst du auch als Christ tun. Du kannst aber nicht mehr deine Kindschaft verlieren in dem Sinne. Aber das ist jetzt ein Statement, das ich mache, ohne es biblisch zu unterstreichen. Ich mache das nicht so gerne. Ja, ganz grob jetzt, denn man muss das natürlich begründen. Auf jeden Fall, geht zurück zu Matthäus 5, bitte. Wie geht es euch so heute? Seid schon ziemlich müde. Gibt noch 5 Minuten so. Ja? Das ist okay, 5 Minuten noch. Dann seid ihr erlöst. Zumindest von den heutigen Abend. Ob ihr erlöst seid, das weißt du nur selber. Oh Gott. Aber vom heutigen Abend seid ihr erlöst. Gell? In Matthäus 5, Vers 5, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das ist ja ein interessantes Versprechen. Sie werden das Land erben. Oder ich glaube mal, wie sagt, hat jemand die Luther-Übersetzung? Das Erdenreich besitzen. Danke. Sie werden die Erde besitzen. Was heißt das? Sie werden Erde besitzen. Ich glaube, man kann es zum einen mal ganz materiell sehen. Nämlich, wir sind ja Miterben Christi, Römer Kapitel 8. Wem gehört diese Erde? Natürlich Gott, der es gemacht hat. Und wir sind ja als wiedergeborene Kinder, Kinder Gottes, Miterben Christi. Das heißt, ein Stück Land gehört mir auf dieser Welt. Und dir übrigens auch. Vielleicht ein Stück von der Planei, keine Ahnung. Das gehört eigentlich nicht den Bauern, der hat momentan mal die Vollmacht, das Land zu benutzen, aber wenn er kein Christ ist, gehört es eigentlich nicht ihm, in dem Sinne. Aber der zweite Sinn, glaube ich, ist viel wichtiger, nämlich, was ich glaube, was das heißt, sie werden das Erdreich besitzen oder das Land erben, nämlich, dass nachdem ein Mensch gesehen hat, er ist geistlich arm, nachdem ihm das Leid getan hat, er getröstet wird vom Heiligen Geist, er sich dann sanftmütig unter die Führung Gottes unterordnet, dann erkennt ein Mensch, warum er überhaupt auf dieser Welt lebt. Dann verstehst du endlich den Sinn des Erdenlebens. Du weißt, wozu du hier bist. Aber ich habe deswegen gesagt, du kannst in der ganzen Welt rumreisen. Ich war dieses Jahr schon viel unterwegs. In Australien, Schweden und England und so weiter. Ganz egal, wo du hinfährst, mit welchen Menschen du sprichst, alle haben dieselben Fragen. Wo komme ich her? Warum bin ich überhaupt hier? Und wo gehe ich hin? Und erst ein Mensch, der sich unter der Führung Gottes unterordnet, begreift den Plan und die Führung Gottes. Von uns ist keiner ein Zufall, auch du nicht. Du magst dich vielleicht wie ein Zufall fühlen, du magst denken, du bist ein Zufall oder eine Niete, du bist es nicht. Du bist im heiligen Plan Gottes vorgesehen. Und ich weiß auch, dass keiner von euch zufällig hier ist. Ich weiß es, denn Gott hat es in seinem Wort versprochen. Er kennt nämlich jeden Schritt, den wir tun. Und dein Grund deines Daseins diese Woche, ob dir das gefällt oder nicht, ist Gottes heiliger Plan. Und darin können wir rasten, wie du gesagt hast, so schön. Wir können rasten in Gott. Gott hat einen Plan für dein Leben. Es hat einen Sinn. Wisst ihr, was interessant ist? Dass obwohl wir wissen, dass Gott einen Plan für unser Leben hat, und das ist jetzt das Letzte, was ich sagen möchte, die meisten Christen haben wahnsinnige Angst vor dem Plan Gottes. Es gab drei Bereiche, die ich Gott über viele Jahre nicht gegeben habe. Das war, bevor ich verheiratet war und bevor ich hier war. Seine waren die Mädchen, Geld und meine Karriere. Die drei Dinge habe ich Gott nie überlassen. Wisst ihr warum? Ich habe mich gefürchtet vor Gottes Plan. Ich habe gedacht, wenn ich Gott alles gebe, der missbraucht mich, der verbraucht mich, der verschwendet alles, was ich habe. Wenn ich ihm das alles gebe, das ist ja ein Wahnsinn. Und wisst ihr, warum wir Christen so denken? Weil wir Gott zu wenig kennen. Und ich kenne Gott immer noch nicht genug. Ich weiß noch, als ich in England, immer England, ein schönes Land, ich möchte nicht dort wohnen, wenn ich nicht muss. Und ich war 3 Monate auf einer Bibelschule in England, das ist wunderschön dort und so, aber ich ging oft spazieren nachmittags. Übrigens, wenn ich bete, ich muss immer spazieren gehen, ich kann im Sitzen nicht beten, das darf ich sein nach 2 Minuten. Oder meine Gedanken sind ja, wenn ich bete im Zimmer, nach einer Minute denke ich an Bergsteigen und irgend sonst was, und nach 10 Minuten finde ich mich wieder. Ich sage, was machst du überhaupt? Also du wolltest ja beten. Ich sage, komplett sonst wo. Ich muss spazieren gehen, da kann ich so richtig gut mit Jesus reden. Aber auch in England bin ich spazieren gegangen. Und da hatten wir übrigens im Gebet, Gott spricht zu uns. Wenn ich sage, Gott hat zu mir gesprochen, eins im Voraus, ich habe noch nie Stimmen gehört. Ich sage das, weil früher am Prediger oft mal gesagt, Gott hat zu mir gesprochen. Ich habe mich immer gewundert, warum redet Gott da und zu dem, ich höre nie was. Ich habe auch noch nie Stimmen gehört, aber Gott hat dennoch und spricht oft zu mir, nämlich er gibt mir Gedanken. Und ich ging also später mit Jesus geredet und so, und er hat gesagt, Hans Peter, ich möchte dich irgendwie gerne hier in England haben. Bist du bereit dafür? Und ich weiß, es war wirklich schwer, ich bin da spazieren, habe mir das so angeschaut, da die grauen Häuser links und rechts, die Steinmauern, was sie da haben und so. Und da sind mir fast die Tränen gekommen. Ich habe gedacht, ab morgen, ich bin in England. Wenn ich jetzt Ja sage, ist vorbei. Und doch, ich kam dahin, wo ich sagen musste, Gott, wenn du mich hier haben möchtest, ich bleibe in England. Und es war eine wahnsinnige Erleichterung, nachdem ich das gebetet habe. Und ich habe früher oftmals damit gekämpft, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber zum Beispiel Beziehungen mit Mädchen. Ich wollte immer meine eigene Frau suchen. Und ich habe gedacht, unser Jugendleiter hat immer gesagt, bete für deine Frau und so weiter. Gott wird dir die rechte Frau schenken. Und so war mein Bild von Gott irgendwie. Aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt bete, Herr, gib mir die Frau, die du möchtest, dass ich habe, ich war überzeugt, er wartet nur auf einen Freiwilligen. Und da hatte ich die hässlichste im Bezirk in meinen Gedanken, alles Mögliche, ich will es gar nicht aufzählen, aber sie ist Christ und sie will heiraten. Und hier ist ein Freiwilliger, der sich bereit erklärt, natürlich sofort jetzt bei zusammen. Ich hatte da panische Angst davor. Darum habe ich Gott diesen Bereich nie gegeben. Das Ende war mit dem Geld. Und ich dachte, wenn ich Gott sage, hier ist mein Geld, du mit dem, was du möchtest, der verschwendet alles und morgen bei Missionarien und ich stehe auf der Straße, ich habe nichts mehr. Aber wisst ihr was? Ich habe lernen dürfen, ein Stück weit. Diese Ängste kommen deshalb, weil wir Gott nicht gut genug kennen. Gott liebt dich. Gott hat nur das Beste für dich im Sinn. Sagt auch Römer Kapitel 12 und Vers 2. Da haben wir den Willen Gottes ganz klar definiert. Römer Kapitel 12 und Vers 2. Da lesen wir: und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir müssen unseren Sinn erneuern, damit wir endlich mal erkennen, was der Wille Gottes für mich eigentlich ist. Nämlich nur das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das ist übrigens auch der Wille Gottes für dein Leben. Auch wenn du es momentan vielleicht nicht merkst oder nicht siehst oder nicht glauben kannst, weil es dir nicht so geht, wie du es haben möchtest. Weil du nicht den Beruf hast, den du dir wünschst, weil du nicht den Mann hast, den du vielleicht möchtest, weil du nicht das Geld hast, das du vielleicht möchtest. Gott liebt dich und Gott möchte nur das Beste für dich. Und darum, ich möchte dich ermutigen, vielleicht, wenn du es noch nicht getan hast, heute Abend, du eine Sache, geh mit Jesus spazieren und gib ihm alle Bereiche deines Lebens ganz hin. Ob du in Österreich bleiben musst oder zurück nach Deutschland oder Holland darfst. Ob du verheiraten wirst einmal oder ob du allein bleiben wirst. Ob du Karriere machst im Beruf oder ob du nicht Karriere machst. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, bin ich im Willen Gottes. Und wisst ihr, ein Spruch, und der ist sehr wahr: der beste Platz ist immer der, wo Gott dich haben möchte. Es gibt keinen besseren. Und wenn du im Willen Gottes bist, dann ist vielleicht nicht alles so, wie du es dir wünschst, aber da ist ein Friede da. Denn ich weiß, ich stehe im Willen Gottes, ich habe nichts vorenthalten. Danke, Vater, dafür, wo ich jetzt gerade bin. Und das dürfen wir tun, denn wir haben einen lieben Vater. Was beten wir jeden Tag? Vater unser. Er ist unser Vater. Und wenn du vielleicht einen schlechten Vater gehabt hast in deinem Leben und noch hast, das ist nicht der Vater der Bibel. Der Vater der Bibel ist ein liebender Vater, ein ermutigender Vater. Und er möchte nur das Beste, das Wohlgefällige und das Vollkommene für dich und für mein Leben. Vielleicht nicht so, wie wir uns vorstellen, aber so, wie es für uns und für Gott am besten ist. Lass uns noch gemeinsam beten. Lieber Vater, wir möchten dir einfach wieder danken von ganzem Herzen für diesen Abend, für die Gewissheit deiner Gegenwart, für die Gewissheit deiner Liebe. Vater, so oft erkennen wir nichts von deiner Liebe, so oft scheinst du zu schweigen und nichts zu sagen. Vater, ich danke dir auch für jene Zeiten. Danke dir, Vater, dass du jetzt aber durch dein Wort doch ganz klar zu uns sprichst, wo Jesus selber gesagt hat, wie wir ein erfülltes, glückliches Leben führen können. Vater, ich bete, dass du uns persönlich ganz klar und deutlich zeigst, wo wir noch nicht unsere geistliche Armut erkannt haben und wo noch Bekenntnis sein muss und Erkenntnis. Wo uns unser Zustand noch nicht leid getan hat, wo wir noch keine Buße getan haben über eine Härte, über eine Sünde in unserem Leben. Dass dann der Heilige Geist uns trösten kann und wir uns von heute an ganz demütig deiner Führung unterstellen wollen. Vater, ich danke dir für dein so gutes und weises Wort. Und ich danke dir, dass es funktioniert und Realität ist in unserem Leben heute. Vater, danke jetzt für den gemeinsamen Abend mit dir und dass du mit uns gehst. Ja, du hast versprochen, bei uns zu sein bis ans Ende der Welt. Darum möchte ich dich nie fragen, bei mir zu sein, sondern dir einfach danken, dass du bei mir bist. Denn du hast es versprochen. Und das ist alles, was zählt. Ob du mit uns bist oder nicht. Amen.